Herzlich willkommen zur 66. Folge des Malanzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Malanzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche. Wir starten das Wochenende. Ich habe wieder einen Gast am Start und zwar einen Bekannten und zwar den lieben Uwe. Hallo Uwe!
Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Heute auch mit vernünftiger Audioqualität. Ich habe die Kommentare vom letzten Mal gelesen und gehört und bin nicht unterwegs und kann jetzt richtig vernünftig aufnehmen.
Sehr gut, dann wird es auf jeden Fall vom Audio für euch noch angenehmer, wenn das überhaupt geht. Und mich freut es auf jeden Fall, dass du heute da bist, denn wir haben ein besonderes Thema, was tatsächlich auch schon, ich glaube thematisch schon letztes Jahr entstanden ist. Wir haben schon drüber gesprochen oder geschrieben so ein bisschen. Manchmal entstehen so Ideen für Podcast-Folgen auch im regen Austausch, was ich sehr, sehr gut finde. Und bevor wir richtig einen Deep Dive machen, habe ich in der Startphase wieder eine Umfrage mitgenommen, die so ein bisschen das Thema wieder einleiten soll. Und ich habe gefragt, welche Farbe spielst du in all deinen Commander-Decks insgesamt am wenigsten? Und wenn du irgendwelche Farben nicht mehr spielst, die du früher gerne gespielt hast, dann schreib doch gerne in die Kommentare, warum dem jetzt so ist. Genau, und da gab es 87 Stimmen und 21% haben gesagt weiß, was ja ein Fünftel ist, was das Ding nicht so überraschend sein müsste. Dann 20% sagen blau, also genau ein Fünftel, das ja, entwickelt sich so. Dann 17%, also ein bisschen weniger, sagt schwarz. Und jetzt, was mich überrascht hat, 28% sagen rot. Also rot wird am wenigsten mehr eingebaut in Decks von den Leuten, die abgestimmt haben. Und grün ist tatsächlich nur 15%. Das heißt, ich würde sagen, der Umfrage zumindest, so die Tendenz ist, dass grün eher die beliebteste Farbe ist, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so rum auch aufsatteln kann. Was wir aber sagen können, ist, dass Rot auf jeden Fall die Farbe ist, die am häufigsten nicht benutzt wird. Mhm. Und das ist also in der Deutlichkeit tatsächlich interessant, aber ich muss gestehen, bei mir deckt sich das auch mit meinen Erfahrungen. Also es ist halt, Rot ist irgendwie die Farbe, die ich am schwierigsten vorhin, ich spiele ja viele Monodecks und da finde ich Rot einfach die schwierigste Farbe, um die vernünftig unterzubringen. Also es ist halt immer noch die Sache mit dem Card Draw. Impulse Draw ist halt eine gute Krücke, aber jetzt auch nicht das, was ich habe gerne einfach viele Karten in der Hand und da ist Rot einfach nicht besonders gut drin. Und dementsprechend fliegt Rot meistens auch aus meinen Decks.
Krass, ja. Ich habe, glaube ich, die Tendenz, vielleicht ein bisschen anders zu, also zumindest mich zu entwickeln. Darauf kommen wir später noch. Ich finde es überraschend, weil ich finde eigentlich, Rot hat sich, ich habe angefangen, Magic zu spielen 2018 und da hieß es auf jeden Fall, Rot ist die schlechteste Farbe, die es gibt. Also prinzipiell von den Sachen, den Tools, die sie hat, wie gesagt, Card Draw, hat ja Rot generell nicht so viele eigentlich, dass man jetzt explizit Karten ziehen kann. Und dieser Impulse-Draw, den gab es ja vorher auch schon, also bevor ich angefangen habe mit Magic. Aber das heißt aber trotzdem, seitdem ist ja einiges dazugekommen, also was viel, viel mehr in Richtung Impulse-Draw geht. Für die Leute, die jetzt nicht ganz wissen, was Impulse-Draw ist, das heißt, man exiliert die oberste Karte seiner Bibliothek und darf die bis zum Ende des Zuges für gewöhnlich spielen. Und eines der stärksten Tools, die Rot bekommen hat, wahrscheinlich die stärkste Karte für Card Draw und Ramp wahrscheinlich auch, ist ja Jeskha's Will oder Jeskha's Wille, die im Prinzip für 2 und Rot eine Spontanzauber ist und 2 Modi hat und man darf 1 aussuchen, es sei denn, man kontrolliert den Commander, dann kriegt man beides. Dann kriegt man eben so viele rote Mana an prolifierten Gegner an Karten auf der Hand hat und man schickt die obersten 3 Karten ins Exil von der Bibliothek und darf sie bis zum Ende des Zuges spielen. Und das finde ich ist eigentlich schon ein Punkt, was ja sich deutlich verbessert hat. Dann gab es noch einen anderen Punkt, der früher immer gesagt worden ist, meiner Ansicht nach, der sehr zum Nachteil von Rot ausgelegt worden ist, dass Rot ja schlechten Ramp hat. Eine Karte, die 2019 dazu gekommen ist, ist der Dockside Extortionist. Eine Karte, die immer wieder so ein bisschen erwähnt wird, ein bisschen von dem Rules Committee, also die Regeln von Commander ändern können, immer so ein bisschen beobachtet wird. Die stärkste Ramp-Karte wahrscheinlich im Spiel, was höheres Power-Level belangt, würde ich fast sagen.
Absolut.
Ja.
Ja, würde ich genauso sehen. Das Problem ist, du hast halt bei Rot diese unglaublich krassen Staples, also halt Dockside Extortionist, Jeskai's Will, Underworld Breach,
Genau.
in denen, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, aber halt Mana Geyser zum Beispiel ist halt auch, oder Mana Geysir, der rotes Mana für jedes getappte Land der GegnerInnen macht, ist natürlich auch ein krasse Rituale. Also Rot kann schon rampen. Das Problem ist einfach, du hast ein paar von diesen Karten, die halt wirklich komplett over the top sind und dann nichts mehr. Also es ist halt, die Rot hat schon einige richtig coole Tools gekriegt, aber es ist halt irgendwie so die Masse und die Diversität ist einfach nicht so da wie bei den anderen Farben. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass Rot jetzt gerade, wo Weiß halt auch noch einen ziemlichen Push gekriegt hat, ist Rot wieder so ein bisschen am Ende der Nahrungskette, obwohl es halt im Top-End extrem gutes Spielzeug gekriegt hat, ist trotzdem immer noch so ein bisschen, fehlt einfach der Unterbau.
Ja, gut, für die untere Konsistenz, da gebe ich dir recht. Aber zumindest diese Ansicht bezüglich Rot hat sich gewandelt über die letzten Jahre. Das war eigentlich der Punkt, den ich so gesehen habe. Natürlich, also diese richtig krassen Karten auf jeden Fall. Die kennt jeder inzwischen. Die sind auch teuer, auch nicht aus irgendeinem Grund, sondern halt aus dem Grund, dass sie halt einfach verdammt gut sind. Und ja, das waren die Umfrageergebnisse, aber wir haben auch ein paar Kommentare reinbekommen. Und zwar hat Fabi Junk 5938 geschrieben: Spiele alle Farben gerne. Gibt für mich keine Lieblingsfarbe. Dazu kommt, dass man eine Farbe auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen kann. Viel krasser wird das Ganze, wenn man noch anfängt und eine andere oder mehrere Farben dazu nimmt. Und das ist natürlich wahr, wenn man mehr Farben dazu nimmt, dann verschwimmt die Identität der einen Farbe natürlich, ne?
Ja, definitiv. Es wird dann irgendwann relevanter, welche Farben man nicht spielt, anstatt welche Farben man spielt.
Ja, genau, das denke ich auch, ja. Und noch ein weiterer Kommentar war: Hello Highfly hat geschrieben, glaube aktuell noch blau, aber bald schwarz. Wobei ich versuche, für jede Farbe und zweier Farbkombi ein Deck zu bauen. Gerade weil blau und schwarz außerhalb meiner Komfortzone sind, möchte ich diese aktiv ab und an spielen. Wobei natürlich die anderen Farben weiterhin meine Lieblingsfarben bleiben. Und ja, das ist so ein Trend, den ich auch bei mir selber beobachten kann. Es gibt halt einfach Farben, die wandern so langsam aus meinem Beliebtheitsschema raus. Dir geht es wahrscheinlich auch ähnlich. Oder hast du das, siehst du das ganz anders?
Was heißt aus dem Beliebtheitsschema raus? Ich habe immer das Gefühl, ich habe so einen Fokus auf bestimmte Farben oder auf eine bestimmte Farbe vor allen Dingen und dann wechselt das so ein bisschen. Also es ist halt so, ich fange nicht an, Farben zu spielen, also da kommen wir später auch auf jeden Fall noch zu. Aber meine Methode ist da auch schon so, dass ich sehen kann, dass es dann einen Trend gibt, der sich dann so langsam aber sicher entwickelt.
Genau. Das denke ich mal, können wahrscheinlich die meisten nachvollziehen und auch beobachten bei sich selber. Und dann hat noch Valorant Streamer Guy geschrieben: Ich achte darauf, möglichst viele Farbkombis verfügbar zu haben, ergo fällt keine wirklich zurück. Ich würde aber behaupten, dass Weiß die schwächste Commander-Farbe ist. Und ich finde es vorbildlich erstmal, dass man verschiedene Farbkombis immer verfügbar haben möchte. Ich meine, das ist ja auch so ein Ansporn. Ich meine, vielleicht auch manchmal, dass man sagt, ich will nicht jede Karte mehrmals haben müssen. Deswegen beschränke ich mich dann auf die Farbkombination. Wenn ich ein neues Deck baue in der Farbkombination, löse ich das alte auf, um zum Beispiel bestimmte, ja, sagen wir mal, Schockländer, die jetzt frisch neu gedruckt worden sind, dass man die halt dann nicht immer mehrmals braucht. Oder gibt es ja verschiedene Tricks. Aber dass Weiß die schwächste Farbe in Commander ist, wie siehst du das, Uwe?
Ich werde jetzt mal shameless eine andere Folge bewerben, die ich nicht mit, aber auf dem Kanal von Commander Amateur, also von Matze machen durfte. Und da habe ich mich eine gute halbe Stunde darüber ausgelassen, dass Weiß immer noch unterschätzt ist. Also das ist auf jeden Fall nicht die schwächste Commander-Farbe, meiner Ansicht nach. Tatsächlich würde ich mittlerweile sagen, dass Blau die schwächste Commander-Farbe ist.
Ja, ich sehe Argumente dafür. Also
Also es
ich.
ist halt gerade was Ramp und Vielseitigkeit der Commander angeht, ist Blau halt immer noch so ein bisschen, Blau hat Counterspells, aber so richtig viel, was man sonst so in Commander braucht, um erfolgreich zu sein, das ist schon gefühlt immer eine Challenge, Monoblau zu spielen. Und das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich spiele viel Monoblau.
Ich kenne dann Danny Pinkdeck. Das funktioniert
Ja?
aber ganz anders als die meisten Blau-Decks.
Das ist tatsächlich so.
Ja.
Da ist Blau mal in +1/+1 Marken abgedriftet und das funktioniert dann auch wieder. Und das ist mir so eine Entwicklung, die Blau jetzt gerade macht, dass sie halt wirklich anfangen, verschiedene Felder abzudecken. Weiß ist da doch ein bisschen diverser aufgestellt, weil die auch einfach ein bisschen mehr Liebe gekriegt haben die letzten Jahre. Und ich persönlich glaube, dass Weiß eine der stärkeren Farben in Commander sind, weil sie halt auch unter anderem neben Grün die einzige Farbe sind, die richtig vernünftig mit Ländern rampen kann. Was meiner Meinung nach der stärkste Ramp in Commander ist, zumindest auf dem Power-Level, auf dem ich mich bewege.
Also mit Länder-Ramp meinst du dann quasi das Aufhol, die Aufholmechanik, denn dass man meistens Länder bekommt, wenn Gegner mehr haben, oder?
Genau.
In der Regel, genau. Ja, ich finde vor allem Weiß ist eine der, wahrscheinlich die beste Farbe für Removal eigentlich sogar auch. Aber
Ja.
genau. Aber dazu kommen wir jetzt nämlich, denn wir haben uns darüber unterhalten oder darüber geschrieben, dass, also zumindest kam das in der Diskussion dann so heraus, dass es manche Farben gibt, die man einfach nicht mehr spielen möchte oder nicht mehr so bewusst spielt. Manchmal achtet man vielleicht auch nicht unbedingt darauf, welche Farben man wirklich weniger oder mehr spielt, aber wir haben es mal ganz genau herausfinden wollen und haben uns darüber auch Gedanken gemacht. Und die Frage war eigentlich so ein bisschen, warum ändern wir eigentlich unsere Farbe? Also warum color shiften wir mit der Zeit, vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst, wenn man sagt, okay, ich will vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr spielen. Und haben uns gedacht, das nehmen wir uns heute mal vor. Aber das Wichtigste dabei ist erstmal zu verstehen, welche Farben gibt es in Magic? Gut, das wissen die meisten, aber wofür stehen sie? Und vor allem, was ist der Hintergrund davon? Und das wollen wir heute ein bisschen besser ausführen und würde Ober den Vortritt lassen für die Farbe Weiß.
Richtig, ich habe ja schon gesagt, dass ich ein kleiner weißer Fanboy bin. Und wir haben uns einmal kurz im Internet umgeguckt. Mark Rosewater, einer der größten Verfechter des Color Pies, die es, glaube ich, gibt und Menschen, die sich da am meisten mit auskennen, hat für jede Farbe so einen kleinen Elevator-Pitch im Prinzip gemacht. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und bei Weiß ist es Peace through Structure, also Frieden durch Struktur. Das bedeutet, Weiß im Magic Color Pie steht vor allen Dingen so für Recht, Ordnung, Frieden und Gesellschaft und Community. Das ist dann alles so weiße Werte, die sehr häufig auch mit Heldentum und Selbstlosigkeit in Verbindung gebracht werden. Was aber, wenn man es halt so ein bisschen überspitzt, auch in Elesh Norn und in ihrem Maschinenkult enden kann. Also es ist halt Weiß ist nicht per se die Farbe des Guten, sondern halt kann auch unglaublich intolerant sein gegenüber Fremden, weil man halt im Weiß diese Struktur möchte. Man sagt, wir brauchen diese Struktur, wenn du dich außerhalb dessen bewegst, was uns Frieden bringt, dann bist du halt die Person, die wir entfernen müssen, um den Frieden wiederherzustellen. Und im Gameplay stellt sich das vor allen Dingen dar, dass es die Farbe ist, die faires Magic propagiert. Das bedeutet, man hat Boardwipes, um dafür zu sorgen, dass alle wieder auf dem gleichen Spielfeld sind. Mass Land Destruction aus demselben Grund. Removal häufig in Kombination mit, ich nehme dir was weg, aber du bekommst auch was dafür. Also halt so generous gift oder großzügiges Geschenk, wo man zwar eine Kreatur oder ein Permanent tatsächlich, also eine permanente Karte zerstört, aber man kriegt dafür einen 3-3 Elefanten. Oder man macht was mit Schwert zu Flugscharen oder Schwerter zu Flugscharen, wo man eine Kreatur ins Exil schickt, aber dann bekommt die Person, die die Kreatur kontrolliert hat, wenigstens noch Leben dafür. Und um halt bei der Fairness zu bleiben und halt bei der Struktur und wir wollen, dass alle gleich sind, ist es halt auch die Farbe des Stacks. Also Stacks heißt, es sind einfach Effekte, die das Spiel verlangsamen. Sachen, die dafür sorgen, dass Spells mehr kosten, dass man sowas wie Grand Abolisher, dass man nur im eigenen, also dass man im eigenen Zug die Gegner in keine Spells spielen können, solche Geschichten. Das ist vor allen Dingen weiß. Jakob hat die Notes gemacht und beschrieben, schlecht im Kartenziehen. Das war früher auf jeden Fall ein großes Problem von Weiß. Mittlerweile würde ich persönlich sagen, benutzen die Leute die Spells, die halt fantastisch sind, nicht so viel, wie sie könnten. Also Secret Rendezvous oder Cut a Deal sind halt 3 Mana Draw, also Draw 3, also für 3 Mana 3 Karten ziehen, was schon sehr, sehr gute Rate ist. Und halt für weiß typische Sachen, also mit mehreren Kreaturen angreifen, ziehen eine Karte. Solche Sachen gibt es einfach wesentlich mehr mittlerweile.
Ja, das ist
Genau.
auf jeden Fall eine Farbe der Symmetrie. Es trifft meistens beide. Beim Kartenziehen glaube ich auch, ne? Wenn die Karten, die
Genau.
müssen ja nicht einen selber nur ziehen, sondern auch den Gegner. Und natürlich dann auch, wenn man was zerstört, in dem Fall, wenn man Board Wipes betrachtet, zerstört es halt gleich alles, damit es gerecht zugeht. Ja, die nächste Farbe, die alle kennen, ist natürlich Blau. Wir gehen in diesen Wuburg. Color Pie ist einfach die Bezeichnung für den Kuchen mit den 5 Farben, würde ich es, glaube ich, sagen.
Ja, genau.
Genau, durch. Und zwar Blau hat Mark Rosewater bezeichnet als Perfection through Knowledge, also Perfektion durch Wissen. Und das ist eigentlich so ein Thema, was sich sehr, sehr durchzieht. Also Blau ist eine Farbe der Logik. Also des Wissens, dem, was kommen wird und dem, was man eben auch dann im Spiel selber dann auch anzieht. Es gibt ja sehr viele Effekte, die einen die oberste Karte der Bibliothek anschauen lassen, zum Beispiel, die danach dann ziehen oder in den Friedhof legen. Es gibt ja da relativ viele und wenn du natürlich weißt, was kommt, kannst du deine Züge auch besser planen, wenn du darauf Zugriff hast. Und deswegen passt das ganz gut, das Wissen, die Wissenschaft und dass man da einfach so hereinkommt. Und natürlich, wofür alle Leute halt Blau kennen und lieben oder auch hassen, ist die Möglichkeit, Zauber zu neutralisieren. Also im Prinzip, bevor Schabernack passieren kann, bevor Leute anfangen, ihren krassen Kram abzuziehen, kann man eben dafür sorgen, nee, du machst erstmal das gar nicht. Ich neutralisiere dir diesen Zauber. Wie beispielsweise mit Mana Drain, der Namensgeber des Podcasts, Mana Entzug. Und natürlich gibt es natürlich weitere Möglichkeiten im Blau. Blau ist nicht so die Farbe, um Sachen dauerhaft zu entfernen. Also nicht nur, es ist auch viele Möglichkeiten, Sachen wieder zurückzudrehen, also Karten wieder auf die Hand zu geben. Das heißt natürlich, dass man im nächsten Zug die Sachen wieder ausspielen kann, aber man ist um einen Zug verlangsamt. Das heißt, man weiß, was kommt und das passt auch wieder ganz gut in diese Sache. Wissen ist Macht. Man weiß, was auf jeden Fall noch passieren kann. Natürlich ist auch Blau eine Farbe, mit der Artefakte viel zu tun haben. Also viele der Artefakte haben inzwischen auch schon farbige Mana drin. Das gilt für alle Farben eigentlich. Aber in Blau gibt es zum Beispiel eine Karte, die einfach sagt, ich glaube, weiß gerade nicht, mein Name fällt mir nicht ein, wo man Artefakte raussuchen kann. Also für 2 und Blau eine Hexerei.
Fabricate.
Fabricate. Ja, genau, jetzt kannst du wieder, kann man sich beispielsweise ein Artefakt raussuchen und man kann sich aber auch, was Blau natürlich auch gut kann, einfach andere Zauber raussuchen, wie Spontanzauber oder Hexereien. Also hat in der Hinsicht dann auch gute Möglichkeiten. Und wofür natürlich auch Blau bekannt ist und auch sehr stark ist, ist natürlich die Möglichkeit, extra Züge zu haben. Also, dass man sagt, man kann nochmal einen Zug zu weitermachen. Was dann auch wieder in diese ganze Thematik gut reinpasst. Und natürlich sehr gut im Klonen. Also Sachen dauerhaft zu kopieren, ist eine Sache, die Blau sehr gut kann. Oder vielleicht auch Sachen permanent zu klauen. Also Sachen wie Kreaturen übernehmen vom Gegner und die nicht mehr zurückgeben zu müssen. Ja, und natürlich, was auch noch Blau gut kann, sind fliegende Kreaturen. Und ja, das ist so die Farbe Blau.
Dann mache ich
Genau.
einfach mal mit Schwarz weiter. Und Schwarz ist der Pitch Power through Ruthlessness. Also Macht in dem Fall, glaube ich, wäre das passendste Wort. Durch Rücksichtslosigkeit. Schwarze Magie ist nicht per se schlecht, auch wenn es halt viel mit Zombies und Dämonen und dergleichen zu tun hat. Aber es geht vor allen Dingen dabei, dass schwarze MagierInnen rücksichtslos sind, sehr egoistisch, egozentrisch, aber auch versuchten halt mit diesen Ambitionen, die sie haben, sie gehen halt über Leichen im Prinzip, um ihre Ziele zu erreichen oder um mehr Macht anzuhäufen. Da ist zum Beispiel Liliana Vess in der Lore eine ganz gute gute Person, die halt monoschwarz ist und die zwar zu den Guten zählt, also zu den guten Planeswalkern, zu der Gatewatch, aber trotzdem halt immer sehr ambitioniert ist, da auf ihren eigenen Vorteil bedacht, sich nur sehr schwer in diese Gruppe eingefügt hat. Und das ist halt viel schwarz. Sie hat die Gruppe unterstützt, aber am ehesten, wenn sie ihre eigenen Ziele halt unterstützt hat. Genau, und deshalb ist es sehr, sehr klassisch für Schwarz halt das Leben, das eigene Leben als Ressource zu benutzen, wenn man halt so an Karten wie Nekropetenz denkt, wo man für einen Lebenspunkt im Prinzip eine Karte ziehen kann, was halt komplett wild ist, oder der Kirik, der Sohn von Yawgmoth, der jedes schwarze Mana in einer Casting Cost zu phyrexianischem Mana macht, also bedeutet, dass man dafür zwei Leben bezahlen kann statt des Manas. Das sind schon so sehr typisch schwarze und sehr, sehr mächtige Fähigkeiten, aber man spielt halt auch mit seinem eigenen Leben. Man sagt sich halt, das einzige Leben, was wirklich zählt, ist das letzte. Solange ich das habe, ist alles okay. Und den Rest gebe ich gerne aus, um mehr Macht zu kriegen. Was auch typisch für Schwarze sind so diese klassischen Reanimationsspells, also Nekromanten sind halt auch im schwarzen Teil des Color Pies. Und was Schwarz auch sehr, sehr gut macht, ist Tutoren. Also halt der dämonische Tutor oder Demonic Tutor, auch schon in Alpha gewesen. Eine der wenigen Karten, die halt wirklich jede beliebige Karte aus dem Deck suchen kann. Und der Rest, der das kann, ist auch schwarz. Und da gibt es halt noch so schöne Sachen wie Karten abwerfen lassen. Also halt die schwarze Magie sorgt dafür, dass andere Leute vergessen, wie sie ihre Magie nutzen können. Und deshalb sind diese Discard-Geschichten auch im schwarzen Teil des Color Pies.
Was ich noch vergessen habe, im Skript so ein bisschen zu ergänzen, natürlich ist Schwarz auch sehr gut in Removal, also vor allem was Kreaturen angeht. Oder die Möglichkeiten, dass man natürlich auch die Gegner dazu zwingt, Sachen zu tun, die sie nicht tun wollen, wie Kreaturen zu opfern zum Beispiel. Also daran ist Schwarz auch sehr gut. Das hätte ich noch hinzufügen können. Worin Schwarz sehr, sehr schlecht ist, ist Verzauberungen zu entfernen. Das ist so eine Sache.
Oder Artefakte.
Oder Artefakte, genau da. Also es ist noch schlechter drin tatsächlich. Es gibt ja eine Karte, die ich immer propagiere als einer der besten Removal-Spells in Schwarz, zumindest im Budget-Bereich, aber selbst normal kann man es überlegen. Feed the Swarm, Futter für den Schwarm, glaube ich, auf Deutsch, für eins und ein schwarzes, eine Hexerei, die sagt, zerstöre eine Kreatur oder eine Verzauberung und man verliert so viel Leben, wie viel Mana-Wert diese Karte eben hatte. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Farbe, wahrscheinlich eine der stärksten, die es in Magic gibt. Und die nächste Farbe ist ja die am wenigsten gerne gespielt wird inzwischen, wie wir es in der Umfrage zumindest gehört haben, ist die Farbe Rot. Und Rot wurde benannt als Freedom Through Action. Also Rot ist die Farbe der Freiheit, der Leidenschaft, des Hasses und des Chaos. Also es ist schnell, es ist explosiv und es ist vor allem kreativ. Also Rot ist eine Farbe, die sehr, sehr bekannt dafür ist, dass sie halt Burn-Schaden macht, also quasi Brennschaden, also quasi alle die ganzen Zauber, die irgendwie Schaden schießen können. Das ist halt, was Rot vor allem gut kann, also mit Schaden Kreaturen zerstören oder eben auch Lebenspunkte verringern. Worin aber auch Rot sehr gut ist und besser als jede andere Farbe und vielleicht sogar die einzige, die das wirklich macht, ist extra Kampfphasen zu machen. Also es gibt natürlich die Kombination mit anderen Farben vielleicht, aber extra Kampfphasen ist so ein rotes Ding, das zeugt dafür, jetzt hauen wir nochmal richtig auf den Putz drauf. Also dieser Hass, der dann aus dieser Farbe rauskommt, überrennt die Gegner. Und was Rot früher zumindest gut konnte, was Rot auch immer noch ganz gut kann, aber was nicht so häufig mehr gemacht wird von Wizards, ist natürlich die Möglichkeit, einzelne Länder zu zerstören. Also Single-Target-Land-Destruction ist so ein Ding, was Rot auch ganz gut kann, aber nicht so gerne gesehen wird natürlich in Commander. Und was wir schon in der Umfrage schon ein bisschen so besprochen hatten, natürlich diese ganzen Ritualeffekte, also dass man richtig enorm viele Mengen an Mana machen kann, wie zum Beispiel der Geysir, den wir benannt hatten, die so viel Mana macht, wie viele getappte Länder die Gegner haben. Also sehr explosive Züge, genau wie mit Jeskas Will, wenn man das relativ früh zaubern kann und ein Gegner noch 6-7 Karten auf der Hand hat, dann natürlich 6-7 rote Mana bekommt, kann das natürlich den Boost geben, Sachen zu beenden. Und natürlich hat die Farbe noch eine andere Möglichkeit, dann, also nicht die eigene Möglichkeit, aber so Sache, was sie oft macht, ist Eile. Das heißt natürlich, man kann dann Kreaturen spielen, die dann sofort angreifen können, bestimmte Effekte haben und natürlich auch Bedrohlichkeit und vor allem Trampelschaden. Das sind so die Sachen, die Rot ganz gut kann. Ist vielleicht in mancher Hinsicht nicht unbedingt das Beste, weil beispielsweise mit so Karten wie Blasphemous Act, was für im besten Fall für ein rotes Mana gezaubert werden kann als Hexerei und 13 Schaden jeder Kreatur macht. Schaden kann oft mal bedeuten, dass man nicht jede Kreatur wegbekommt, die man möchte. Also einerseits natürlich, wenn die Kreaturen zu viel Leben haben, dass man die dann nicht erstmal damit erwischt. Bei Blasphemous Act unwahrscheinlich, aber kann passieren. Und das nächste ist natürlich auch, dass es halt anfällig gegen Sachen ist, wie eben Protection, die sagen Unzerstörbarkeit für die Kreaturen, dann hilft der Schaden halt auch nichts mehr. Genau, das wäre dann so die Farbe Rot. Hast du da was noch hinzuzufügen? Irgendeine? Oder haben wir es ganz kurz
Nö.
zusammengefasst? Okay.
Nö, das hat, habe ich tatsächlich einfach nichts weiter
Okay.
dazu.
Alles
Dann
klar.
die Leute, die ein bisschen aufgepasst haben, wissen, dass es noch eine Farbe gibt und das ist grün. Und grün ist die Growth Through Acceptance. Also wachsen, persönliches Wachsen durch Akzeptanz. Ist erstmal ein starkes Statement. Also grün ist die Farbe der Natur. Und das äußert sich game-mechanisch vor allen Dingen dadurch, dass man mit Ländern rammt, also dass man möglichst schnell möglichst viele Länder rausbringt, möglichst schnell möglichst viel Mana machen kann, um große Kreaturen zu spielen. Deshalb ist Grün, glaube ich, immer noch eine der beliebtesten Farben in Commander und so ein bisschen vor allen Dingen in Kombination mit anderen Farben. So ein bisschen die Anfangsfarbe von vielen Leuten, die in das Format kommen. Persönlich muss ich sagen, Grün ist für mich, fühlt sich immer ein bisschen samey an, weil es halt große Kreaturen, man wird schnell, wir haben alle Reichweite trampeln und hauen die Leute. Also, es geht halt vor, es ist sehr kreaturenbasiert. Grün ist kreaturenbasiert, Grün kann aber auch Enchantment-basiert sein. Es hat alles mit Natur zu tun. Außer New Capenna, da kamen ganz viele Schätze dazu, aber das klammern wir mal so ein bisschen aus. Ja, Grün eine der besten Farben in Commander, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Vielleicht sogar die stärkste Farbe in Commander, einfach weil der Ramp so stark ist und die Farbe in sich sehr gut synergiert und dafür sich vielleicht auch deshalb, also vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sie sich für mich so ein bisschen samey anfühlt.
Also ich weiß jetzt nicht, ob es die stärkste Farbe ist, aber es ist auf jeden Fall, wie du sagst, eine Farbe, die zumindest durch den Social Contract selten Probleme bekommt, weil Land Destruction oder in dem Fall, dass man alle Länder zerstört, ist relativ verpönt in Commander, beziehungsweise, ich glaube, ich würde sagen, in Commander hauptsächlich. Und deswegen ist es halt relativ safe. Also wenn man jetzt quasi nur Artefakte nutzt, um seine Mana aufzuwerten, mehr Mana verfügbar zu haben, und dann kommt ein Artefakt-Board-Wipe, zerstört alle Artefakte, dann bist du halt komplett zurückgesetzt wie an jemand, der nur Länder genommen hat, natürlich dann dementsprechend den Vorteil hat. Und natürlich ist Grün, also Grün eine der günstigsten, jetzt vom Euro-Wert Farben, um rampen zu können, guten Ramp zu haben, weil durch die ganzen Landtutoren, also die meisten, sind nicht unheimlich teuer. Damit kommt man gut zurecht, während jetzt beispielsweise in anderen Farben, wenn man auf Artefakte zurückgreifen muss, die extrem gut sind, jetzt reden wir von Mana Crypt und anderen, muss man schon einiges an Euros in die Hand nehmen, wobei das das Extrembeispiel ist, ich weiß. Genau, aber ja, gibt dir auf jeden Fall recht, das ist eine sehr ähnlich wirkende Farbe. Jedes Mal, wenn ein Grün dabei ist und man sagt, ha, ich will große Kreaturen haben, dann wirkt es immer ähnlich. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit zu kombinieren. Und
Genau.
ich dachte mir, dass man da vielleicht so ein paar Ideen mal durchgeht, welche Farbkombinationen gut zusammenpassen. Also vor allem auch, wo man sagt, die ergänzen sich ganz gut. Zum Beispiel, ich habe mir gedacht, Golgari zum Beispiel ist so eine klassische halt. Ne? Man hat die Möglichkeit, sehr, sehr große Kreaturen zu spielen, die kosten aber unheimlich viel Mana. Das heißt, die kriegt man in der Regel jetzt nicht so schnell raus, auch wenn Grün sehr schnell dabei ist, die Mana eben rauszubekommen. Dafür gibt es die Möglichkeit, durch Schwarz Sachen zu reanimieren, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Und wenn man dann irgendwie noch die Möglichkeit hat, entweder durch Karten abwerfen, durch Self-Mill und anderen Methoden, die großen Kreaturen in den Friedhof zu bekommen und diese dann günstig zu reanimieren. Das ist halt so, auch warum ich früher sehr, sehr gerne Golgari gespielt habe, also diese Farbkombination Schwarz-Grün, weil ich es einfach gemocht habe, große Kreaturen schnell draußen zu haben und nicht lange warten zu müssen.
Das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich bin allerdings eher ein Fan von Dimir, da kann man Ähnliches machen, weil Blau einfach ein bisschen besser ist zum Millen. Und Blau unterschätzterweise auch ein paar richtig große, fette Kreaturen hatte. Also ich glaube ursprünglich war, also ganz, ganz früher, war Blau auch eine der großen Kreaturenfarmen, wenn man so an die ganzen Seemonster zurückdenkt, die Leviathane und dergleichen. Und das funktioniert deshalb in Dimir auch. Aber Dimir ist ja auch vor allen Dingen für Removal auf der blauen Seite. Also wenn man Sachen vom Stapel runterschießen will, ist Blau gut. Wenn man Sachen vom Board schießen will, ist Schwarz gut. Dimir ist einfach eine sehr, sehr schöne Farbkombination, weil man ein bisschen Kontrolle über das Spiel hat. Das Spiel ein bisschen nach seinen so ein bisschen den Puppenspieler im Hintergrund spielen kann. Deshalb mag ich persönlich Dimir sehr gerne und es ist auch, Spoiler, eine der Farbkombinationen, die ich im Moment am liebsten mag.
Mhm. Ja, also die passen natürlich auch super gut zusammen und ja, zum Beispiel bei Weiß und Grün zum Beispiel, wenn man die beiden Farbkombinationen, also Celestia, da hat man ja die Möglichkeit vor allem stark zu eskalieren in der Hinsicht, weil beides sind Farben, die sehr, sehr gerne Spielsteinkreaturen zum Beispiel machen. Also wenn man beispielsweise in die Breite gehen möchte, hat man dadurch sehr, sehr große Möglichkeiten, da hart zu eskalieren. Das hat eine gute Synergie miteinander. Man kann sich verstärken. Es gibt dann auch diese Overrun-Effekte in Grün, dass man sagt, alle Kreaturen bekommen Krampelschaden, werden nochmal stärker, während man vielleicht in Weiß ein paar Anthems liegen hat, also Karten, die im Prinzip generell die Kreaturen einfach stärker machen. Das ist, denke ich, dann auch so eine ganz schöne Kombination. Vor allem, denke ich mal, auch für, also wenn es nicht zu kompliziert gestaltet ist mit irgendwie 1-1-Marken und man hat verschiedenste Spielsteine und viele, dann auch für Anfänger eigentlich eine ganz nette Kombination.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, das für Anfänger fürchterlich. Also natürlich macht man viel, aber es ist halt auch super viel Bookkeeping, wenn man halt die ganze Zeit, und jetzt drehe ich diese ganzen Würfel einmal hoch und jetzt habe ich noch einen extra Token und mit 5 Token greife ich an und mit 5 greife ich nicht an. Welcher ist jetzt gerade reingekommen? Finde ich persönlich ein bisschen anstrengend, aber ich bin ja auch nicht jede Person, die jemals angefangen hat. Aber ich glaube, für die nächste Farbkombination können wir einfach auch direkt zum nächsten Punkt gehen und zwar zu den Commander, mit denen wir angefangen haben zu spielen, denn witzigerweise ist einer der Commander, mit denen wir beide angefangen haben zu spielen, also es war tatsächlich mein allererstes Deck, was ich mir selber gebaut habe, aus dem Saheeli Precon, war Bruriclad, der Techor Engineer. Das waren einfach viele Sachen aus dem Deck, die gut mit ihm funktioniert haben und ich habe mir gedacht, das ist echt ein lustiges Deck. Man kann viele kleine Token machen und dann macht man aus vielen kleinen Token viele große Token. Und das ist halt auch so eine sehr Is-It-Geschichte. Also man ist kreativ, man sucht den Weg drumrum, man ist nicht sofort offensichtlich, was man da, was man gerade macht. Und das ist einfach eine explosive Mischung, die mir, also gerade am Anfang vor allen Dingen, sehr, sehr gut gefallen hat.
Da geht es mir sehr ähnlich. Das ist ja das Deck, was ich, mein Lieblingsdeck, was ich auch schon vorgestellt habe und was immer noch zusammengebaut ist. Tatsächlich mein allererstes Deck und das ist immer noch zusammengebaut. Wer weiß noch für wie lange? Ich habe eine sehr, sehr gute Idee bekommen. Jetzt kriegst du einen kleinen Spoiler reingedrückt. Und zwar in der letzten Folge mit Freddy hat er eine sehr coole Idee gehabt, die er für einen anderen Kumpel gebaut hat, weil er auch Bruriclad halt sehr mag, mit Gimbal. Das ist der, ich glaube, aus den March of the Machine Precons, ein Temur-Artefakt-Commander, der allen Artefakt-Kreaturen, glaube ich, Trampelschaden gibt. Also auf jeden Fall bin ich da ein bisschen am Überlegen, ob ich da vielleicht was dran ändere. Aber ja, ich hatte die gleiche Erfahrung gemacht, wie du auch eben. Ich hatte dieses Saheeli-Precon mir geholt. Es war auch witzigerweise damals das billigste. Also es war irgendwie 20, 22 Euro oder so. Und ich dachte mir einfach, das würde mir vielleicht am ehesten gefallen. Habe mir das dann damals mitbestellen lassen von einem Kumpel aus der Arbeit. Und habe das dann gespielt, natürlich wie es Precon kommt, ne, mit Saheeli. Und als ich einmal Bruriclad gespielt habe, dachte ich mir so, Das ist lustig. Das will ich immer auch,
Ja,
wenn es geht.
das
Und
fühle ich, das war bei mir genauso.
ja, exakt die gleiche Erfahrung fast. Also, wie gesagt, ich hatte das dann relativ schnell gemerkt, dass mir der mehr taugt als Saheli an sich und habe das dann umgebaut. Und das Deck habe ich über ja, die letzten Jahre immer upgegradet. Inzwischen spiele ich es nicht oft, weil die Deckliste Leute abschreckt. Das Deck ist nicht so stark, wie es aussieht. Es ist eigentlich hauptsächlich nur darum, sich selber zu beschützen. Also dann sieht man die ganzen Counterspells, die drin sind. Also sehr, sehr viel diese Null-Mana-Counterspells, die man halt für wie Force of Will, Pact of Negation, Fierce Guardianship, also alles Mögliche ist drin. Aber das Problem ist halt eher, das Deck habe ich so verschlimmbessert, dass es im Prinzip zwar noch spielbar ist, aber ich muss Glück haben, dass ich auch damit gewinnen kann. Und ja, trotzdem immer noch mein Lieblingsdeck und ich werde es vielleicht mal versuchen umzubauen, auf jeden Fall. Und ja, was ich mir damals dachte, ich will unbedingt mal ein, weil ich habe es beim Kumpel gesehen, man hat ein paar Spiele schon mitgespielt, ich habe auch viel, wie soll ich sagen, viele Decks schon ausprobiert. Also halt immer bei jedem Spielabend, wo wir gemacht hatten, hatte ich mal zwei, drei Decks in der Hand gehabt, verschiedene. Und dachte mir, boah, irgendwie gefällt mir Meren ganz gut. Und ich hatte dann geschaut, was das Meren-Deck kostet. Das war 2018, muss gewesen sein. Und dann war das Meren-Deck alleine bei 100 Euro. Und dachte mir, boah, 100 Euro will ich jetzt nicht für ein Meren-Deck ausgeben. Dann habe ich nochmal ein bisschen geschaut und habe das Deckset, was damals fünf Decks waren, für 165 Euro gesehen. Und ich so, ja, dann hole ich mir halt das Deckset und habe halt noch Freunde gefragt, ob sie auch ein Deck wollen. Habe dann, glaube ich, zwei Decks davon quasi Freunden abgegeben und eins noch zum Geburtstag verschenkt und hatte quasi das Meren-Deck für lau gehabt eigentlich, in dem Sinne.
Sehr gut.
Und das hat mir am Anfang viel Spaß gemacht, aber es war irgendwann dann, ja, dazu kommen wir auf jeden Fall noch, aber das war mein zweites Deck, also das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Was war denn dein zweites Deck?
Mein zweites Deck war Niv-Mizzet, das Feuergehirn. Also ich bin Izzet treu geblieben, nachdem ich halt auch die großen Fehler von, also was heißt Fehler, aber die großen Schwierigkeiten, die Brudiklad einfach hat, sind halt, es spielt sich relativ gleich jedes Mal und wenn der Commander nicht liegt oder nicht liegen bleibt, dann macht das Deck auch mal schnell nichts. Deshalb, und der Commander ist sehr, sehr teuer. Deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich einen Commander, der genauso teuer ist, wobei das Deck genauso wenig macht, wenn er nicht liegt, und wo man aber ein paar mehr Karten sieht. Also, das war halt auch so ein Ausprobierdeck. Damals halt noch mit, ich glaube, 35 oder 33 Ländern, irgendwie so völlig wilde Geschichte. So ein bisschen die Command Zone schon mal angefangen zu gucken und mir gedacht, ah, okay, die haben ja dieses Template, man braucht 10-mal Card Draw, 10-mal Ramp und 10 Removal und so viele Board Wipes. Und ich habe das Deck, glaube ich, auch 5, 6 Mal gespielt, bis ich keine Lust mehr hatte, weil das halt auch nie so richtig funktioniert hat. Weil es halt der Commander zu teuer ist. Und ohne den Commander macht das Deck relativ wenig, was das Deck ziemlich anfällig gemacht hat für alles Mögliche. Und es spielte sich trotzdem auch relativ ähnlich. Also ich war ein bisschen zu fokussiert auf Karten ziehen und habe dabei nicht viel anderes gemacht. Das bedeutet, ich hatte nichts auf dem Board und wurde dann immer von kleinen Aggro-Decks weggehauen. Kann ich nicht so empfehlen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist dann der Hauptnachteil, wenn die Commander so teuer sind. Ich habe auch einen relativ teuren Commander als nächstes gehabt, von dem Mana-Kosten her und schwieriger noch, weil es ein Planeswalker-Commander war. Aber das war auch dem geschuldet, weil ich hatte die Decks ja getestet vom Kumpel, wie ich es vorhin der gesagt habe. Und das Deck fand ich immer, hat mich irgendwie ein bisschen geflasht, als ich es zum ersten Mal spielen durfte oder gesehen hatte und dann selber gespielt habe vom Kumpel. Und zwar hatte ich ein monoblaues Teferi Deck. Also dieser Teferi, ich weiß gar nicht, Temporal Archmage, glaube ich, heißt er. Und der ist halt bekannt für Combo. Also das war lange Zeit ein CEDH-Commander, der relativ gut war, also relativ gut dabei war zumindest. Und der aus Gründen von, weil das eine Combo ist, die relativ langsam ist, aus dem Favor rausgefallen ist und weil er ein teurer Commander ist natürlich auch. Und weil er relativ einfach zu entfernen ist, weil es ein Planeswalker ist, brauchst du ja nur angreifen. Und ja, und das Deck hatte alles Mögliche drin, ne? Also von Winter Orb über Stasis und ein paar andere Dinge und natürlich, na, natürlich.
Das war ein dritter, oder war das das Deck von deinem Kumpel?
Nee, das war das Deck vom Kumpel und ich habe es nachgebaut oder ähnlich gebaut, sagen wir es mal.
Wow.
Ich wollte es halt auch spielen. Und da waren halt so coole Karten drin, wie die Extra Planarlens oder so. Und das hat mich immer mega geflasht. Also Extra Planarlens ist eine Karte, die besonders gut ist dann, wenn man nicht die Länder spielt, die die Gegner spielen. Denn die sagt, für 3 Mana musst du etwas imprinten, also ein Land, was du kontrollierst, ins Exil schicken. Und jedes Land auf dem Spielfeld, das den gleichen Namen hat, tappt für ein Extra Mana der Farbe, die es eben macht. Und wenn man Snowlands hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass kein anderer davon profitiert. Also ein snow-covered, eine schneebedeckte Insel zum Beispiel, hat einen anderen Namen als eine Insel. Das heißt, an der Stelle tappen nur meine schneebedeckten Inseln oder snow-covered Islands als Doppelblau. Und das fand ich mega nice. Vor allem halt nur 3 Mana und dann kannst du schon relativ schnell eskalieren, theoretisch, ne? Solange es dir keiner eben kaputt macht. Da waren natürlich auch relativ große Mana-Stücke dabei und ja, einer der größten Witze dabei ist, mein Kumpel und ich haben die Combo nicht verstanden lange Zeit. Diese Chainveil-Combo. Weil der Witz dabei ist, wir haben gesagt, ja, wie geht denn das dann? Ich meine, klar, wir wussten, dass man den Commander wieder ausspielt, aber du musst ja dann wieder den aktivieren und so. Und ich hatte dann lustigerweise damals per Twitter Josh Liquai direkt getaggt und habe gefragt, weil der hatte das dann irgendwie in der Command Zone Podcast irgendwie angesprochen. Er hat gesagt, wie genau funktioniert denn jetzt die Combo? Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Und der konnte dann aufklären, wie es genau funktioniert. Und das ist ja eigentlich relativ offensichtlich als jemand, der die Regeln schon kennt. Aber Teferi, wenn der sich quasi, der kann für einen Mana, ne, minus eins kann er 4 Permanents enttappen. Das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk. Und da kommt, glaube ich, mit 4 oder 5 Loyalitätsmarken ins Spielfeld. Und The Chainveil sagt einfach, für 4 Mana tappen darfst du eine Loyalitätsfähigkeit von dem Planeswalker ein erneutes Mal ausführen in dem Zug. Und da brauchst du im Prinzip nur Mana-Steine oder Möglichkeiten, Mana zu erzeugen, genug, um die Chain Veil immer wieder aktivieren zu können. Mit der Minus-1-Fähigkeit von Teferi enttappst du halt und machst es nochmal. Wenn dann Teferi stirbt, weil das eine Minus-1-Fähigkeit ist, und das haben die Entwickler vom Spiel auch schon zugegeben, das war ein Fehler, dass es eine Minus-1-Fähigkeit ist, weil du kriegst dann immer auf 0 runter. Wenn es Minus-2 wäre oder so, könnte es sein, wenn eine ungerade Zahl drauf ist, kämst du gar nicht auf die 0 und könntest die nicht selber opfern in dem Sinne. Geht der in die Kommandozone zurück? Und wenn du dann wieder spielst, weil du hast einen Haufen Mana generiert, also es ist ein Infinite-Mana-Ding, kommt dein Spielfeld als neues Spielobjekt. Also wenn man jetzt angenommen vorher die Chainveil 5-mal aktiviert hat, heißt das, du darfst Planeswalker 5-mal aktivieren die Runde. Da es ein neues Objekt ist, darfst du ihn 6-mal aktivieren, weil da kommt ein Spielfeld, einmal regulär und plus 5-mal, 6-mal. Bis ich das verstanden habe, dass das natürlich nicht das gleiche Game-Objekt ist, wenn das in die Command Zone zurückgeht und nochmal neu kommt. Kannst du dann quasi, weil die Plus-1-Fähigkeit sagt, du schaust dir die obersten 3 Karten an, nimmst eine auf die Hand, der Rest unter die Bibliothek, dein ganzes Deck durchgehen, weil du hast irgendwann unendlich viele Aktivierungen von Teferi, unendlich viel Mana und spielst ein Laboratory Maniac, ziehst eine Karte, hast gewonnen. Also du tust quasi dein Deck komplett ausdünnen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte hinter Teferi. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Tobi, ich will jetzt mal ganz gerne CEDH ausprobieren. Ich will das jetzt mal machen. Wir haben uns die Karten geproxt. Wir haben es im 1 gegen 1 gespielt, was natürlich überhaupt nicht aussagekräftig ist. Und irgendwie hat das nicht funktioniert. Wir saßen noch bis Zug 4 oder 5 da und dachten, Zug 3 ist es vorbei, was es einfach nicht war. Natürlich haben wir es vielleicht auch nicht hundertprozentig richtig gespielt, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, CEDH ist nichts für mich, zumindest nicht in der Form von einem Mono-Blue-Teferi. Und habe das Deck danach aufgelöst.
Komisch. Das klang alles insgesamt wie eine. Oh, lass uns einmal schauen, wo das Power Level oben hingeht. Und es ist auch ein bisschen witzig, dass es damals ein CDH-Deck war, wo das mit Laboratory Maniac gewonnen hat. Weil es ja halt jedes Dimir-Deck jetzt mit der
Das ist
Thassa's
Oracle.
Oracle Demonic Consultation Combo viel, viel leichter gewinnt.
Ja,
Aber
aber
naja.
Thassa's Oracle kam ja erst 2020 raus mit Therapie und
Richtig,
Death. Also
naja.
deswegen. Genau.
Ja, klar.
Naja, was war denn dein nächstes Deck?
Das war auch ein Precon. Das war eins der wenigen Precons, die ich tatsächlich behalten habe und abgegradet habe. Das Deck gibt es auch so immer noch. Das wird allerdings nicht mehr von mir gespielt, sondern die sehr, sehr seltene Male, die meine Frau mit uns zusammenspielt, spielt sie Lord Windgrace, also einen Jund Commander, auch ein Planeswalker in dem Fall. Also Jund ist schwarz, rot, grün. Und es geht halt darum, möglichst viele Länder erst in den Friedhof zu werfen, um neue Karten zu ziehen und dann aus dem Friedhof wieder zurückzuholen, um Value damit zu machen. Das Deck habe ich auch über Jahre abgegradet und ich würde sagen, es ist eins der stärkeren Decks, die hier rumliegen. Aber ich mache da im Moment nicht mehr viel dran, weil der Hauptgrund, warum meine Dame das Deck so sehr schätzt und warum ich da jetzt auch wirklich nichts mehr dran mache, ist einfach, dass sie es mittlerweile kennt und dass sie halt nicht tausend neue Karten jedes Mal lesen muss. Und wenn ich dann anfange, das Deck zu upgraden, dann sitzt sie da jedes Mal so, oh, ich muss schon wieder lesen. Ich glaube, für Leute, die neu in Magic sind und die nicht ganz so tief drinne stecken wie jetzt du oder ich, ist das einfach auch ein Riesenhaufen Wörter, die da gelesen werden müssen, jedes Mal. Und da leidet Spielspaß ganz, ganz enorm dran. Und dementsprechend spielt sie nicht so oft, aber wenn sie spielt, dann Lord Windgrace. Und es ist immer noch ein schönes Deck. Also eins der wenigen Decks aus der Zeit, die ich tatsächlich auch noch behalten habe.
Das kann ich mit dem nächsten und letzten Deck, was ich mir noch rausgesucht habe, das müsste mein viertes sein, auch behaupten. Ich habe nämlich ein Phenax God of Deception Deck, ein Mill Deck. Und das besteht noch heute. Ich habe es ein bisschen immer geändert, aber ich spiele es nur ab und zu mal, wenn ich mir irgendwie Bock habe, jetzt mal nicht aggressiv zu spielen. Und der Grund, warum ich mir dieses Deck gebaut habe, ich will, vor allem wie ich angefangen habe, Magic zu spielen, wollte ich nie das gleiche Deck bauen. Ich wollte immer irgendeine komplett andere Möglichkeit haben zu gewinnen, also nicht komplett anders, aber zumindest eine ganz andere Strategie als die anderen Decks. Und ja, Phinax Mill, da habe ich auch viel über ja, Instant Speed Sachen gelernt. Warum? Ich habe mir gedacht, warum soll das Deck so gut sein? Das ist doch so blöd, du tappst dich aus und kannst angegriffen werden, bis ich irgendwann dann, das war, wie ich angefangen habe, Magic zu spielen im ersten Jahr. Ach ja, stimmt. Ich kann ja blocken und dann später einfach aktivieren. Ist ja auch möglich. Also das hat einen großen, wie soll ich sagen, Fortschritt
Lerneffekt.
gemacht mit dem Lerneffekt für mich gehabt, wie man vielleicht solche Decks auch spielt, weil das ist vor allem, du bist insgeheim immer jemand, den die Leute nicht mögen, vor allem neue Spieler, weil keiner mag zu sehen, jetzt mill ich 10 Karten, was jetzt 9/10 vom Deck ist. Also Commander geht's eigentlich, ne? Aber dann. Ah, da kommt meine erste Petkartenfriedhof. Und meine zweite Petkarte. Oh, und die ist jetzt auch. Die kann ich jetzt auch nicht mehr spielen. Und dann triggert so im Kopf so ein bisschen die Schräubchen so, oh, ich hasse dich. Das wirst du bereuen.
Jakob, Jakob. Ja.
Und tatsächlich spiele ich es trotzdem noch gerne. Nicht ganz so gerne wie andere Decks. Und ich habe es nie auseinandergenommen. Einfach aus dem Grund, weil es komplett anders ist als alle anderen Decks. Also wenn das nicht so wäre, wenn das irgendwie ähnlich wäre wie jedes andere Demir-Deck, dann hätte ich das wahrscheinlich schon längst aufgelöst.
Das kann ich nachvollziehen. Ich bin, was das angeht, auch immer so ein bisschen Hipster. Und da kommt auch so ein bisschen der nächste Commander rein, den ich gebaut habe. Und das ist Greven, der Captain der Raubvogel. Das ist ein Rakdos-Commander, also schwarz-rot. Und der ist ein Voltron-Commander, also der hat 7-5. Und wenn er angreift, kann man eine Kreatur opfern und verliert so viel Leben und zieht dann so viele Karten, wie diese Kreatur Power hatte. Und Grevens Power steigt, je mehr Leben man selbst verloren hat. Also wenn ich mir in meinem Zug Schaden mache, dann kriegt Greven extra Power. Wenn in irgendeinem anderen Zug jemand mir Schaden macht, dann steigt das auch, aber das ist nicht ganz so relevant. Und damit kann man ziemlich schnell Leute rausboxen. Und zwar auf Arten und Weisen, die für die Leute nicht immer ganz nachvollziehbar sind. Vor allen Dingen auch in der Playgroup, wo wir da gespielt haben, da habe ich mich schon immer so ein bisschen mehr mit den Sachen auseinandergesetzt als die anderen, die da mitgespielt haben. Und das war dann so ein. Da waren viele Momente bei, wo ich mir am Ende gedacht habe, oh, du hast jetzt nur gewonnen, weil die eine Person halt nicht alle Karten kannte, die du auf dem Board hattest. Sowas wie das abscheuliche Siegel, wo man 3 Leben mitzahlen kann und eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur legen kann. Da kann man halt viel Leben reinpumpen, bis Greven groß genug ist, um jemanden, der halt sagt, ja, na gut, block ich halt nicht, den dann gleich mit Commander-Schaden rauszuhauen. Und das hat sich irgendwie alles nicht so super toll angefühlt. Und ich habe auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Problem mit Voltrons, Voltron Commander, weil es halt auch sich immer noch so ein bisschen anfühlt wie es ist, Leute früh raushauen, die dann daneben sitzen, und dann wird dein Commander removed und dann musst du halt erstmal wieder den Commander spielen, bevor du angreifen kannst. Ist immer noch schwieriges Thema für mich und das ist auch der Grund, warum ich Graven dann relativ schnell auseinandergebaut habe. Ich glaube, Josh Lee Quay hatte den mal in der Command Zone vorgestellt als eins seiner Decks. Klang super cool, hat sich super fürchterlich gespielt.
Ja, das ist manche Decks, die machen einem selber auch nicht Spaß, wenn, auch wenn man, auch wenn so gut sind und gut funktionieren, wenn man merkt, was es mit anderen Leuten am Tisch macht oder so, ist es
Ja,
einfach
genau. Das ist, glaube ich, so ein
irgendwann.
Hauptproblem von mir, dass ich ich finde, feiere zum Beispiel auch die Idee, jetzt ein kleiner Sidetrack. Ich feiere die Idee, so ein Threaten-Deck zu machen. Also halt so, haha, ich klaue deine Kreatur und opfer die dann. Und dann kriegst du den nicht zurück. Aber irgendwie fühlt sich das auch immer richtig dumm an. Also für mich fühlt sich das einfach nicht gut an, wenn ich denke, haha, ich klaue deine Kreatur, hau dich damit und jetzt opfer ich dir, dass du sie auch nicht zurückkriegst. Es sind
Ja,
alles
ich.
super entspannte Mechaniken, aber letzten Endes fühlt sich das für mich immer richtig ätzend an.
Ja, ich kenne tatsächlich jemanden, der so ein Deck hat. Und das ist, ich weiß nicht genau, aus welchem Set das ist. Das kann irgendwie Kreaturen übernehmen, dafür aktivierte Fähigkeit, die schwächer sind als er selbst. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich blende es ein im Video, wenn ich es finde. Und auf jeden Fall, das Deck ist wirkt immer, also wenn das auf den Tisch gelegt worden ist, hieß es immer so, oh, nicht dieses Deck schon wieder. Das ist halt, es macht halt Spaß für denjenigen, der spielt, aber halt weniger Spaß für den Rest der Leute. Vor allem für kreaturenlastige Decks halt, ne? Das ist dann der
Ja.
Hauptpunkt.
Ja, fühlt sich, also ich habe überhaupt keinen Stress damit, gegen solche Decks zu spielen, aber für mich fühlt sich das irgendwie immer, da bin ich, glaube ich, einfach zu weich für, um sowas dann halt mit gutem Gewissen spielen zu können. Also ich mag das ganz gerne, wenn alle Leute Spaß haben.
Das geht mir sehr ähnlich so. Deswegen ist aktuell Rocco einer meiner Decks, die ich am häufigsten spiele. Ich habe noch rausgesucht von meinen alten Decks, also alle Decks, die auf jeden Fall aufgelöst sind, wie da die Farbverteilung so ein bisschen war. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe tatsächlich am wenigsten in, ja gut, farblos, gut, ich habe ein farbloses Deck, aber
Ja.
ein rotes Deck. Also rot ist bei mir die Farbe, die am wenigsten vorkommt, also 17,11%. Wobei ich sagen muss, wenn es zwischen 17 und 22% ungefähr so liegt, ist es doch sehr ausgeglichen. Also es ist keine richtige Tendenz gehabt in früheren Entwicklungen, zumindest konnte ich das so nicht bei mir beobachten. Ist das bei dir auch relativ ausgeglichen oder?
Es ist tatsächlich relativ ausgeglichen. Ich habe allerdings alle, die mir eingefallen sind, einmal in die Liste eingegeben. Und da sind die Farben, die ich am wenigsten gebaut habe, also von allen Decks, schwarz und rot. Also Rakdos Farben sind einfach sehr, sehr wenig vertreten. Und die insgesamt am häufigsten vertreten sind, mittlerweile muss man allerdings dazu sagen, sind weiß und blau.
Spannend.
Was war deine häufigste Farbe? Hattest du das auch schon gesagt, oder?
Die häufigste Farbe, die ich habe tatsächlich hatte von allen alten Decks, die ich nicht mehr habe, sind grün. Also quasi, ich habe quasi recht viel grün gespielt in meinen alten Decks. Einfach auch wahrscheinlich, weil es einfach eine günstige Farbe ist für Einsteiger. Ne? Ich habe angefangen und am Anfang am Einstieg des Hobbys immer noch gut drauf geachtet, nicht überteuert zu kaufen oder halt teure Decks zu bauen, wo ich darauf angewiesen bin, dass ich halt vielleicht bestimmte Staples brauche, die halt nicht gerade günstig sind. Und so würde ich es mir zumindest erklären, warum Grün meine beliebteste Farbe ist. Und ich mag halt große Kreaturen auch, die mag ich heute auch noch. Also hat sich nicht großartig geändert. Es gibt immer noch mal den Moment, wo der Timmy aus mir rausscheint, wenn ich denke, ah, Jetzt kommt der Galter, die Galter, sorry, die Galter und legt alle anderen Kreaturen von mir aufs Spielfeld. Da leuchten die Augen und das ist ein Moment, da, bevor ich die Karte ausspiele und weiß, ich bin dran, schlägt das Herz schneller und ich so, oh, gleich wird's richtig lustig.
Jetzt
Ja, und
geht's
dann kommt
los.
Tishana, ja, jetzt geht's los und dann kommt Tishanas Tidebinder und sagt, nee, dann kommt gar nichts.
Oh, buh. Manche Leute haben auch einfach
Buh.
keinen Spaß. Ja, tatsächlich bin ich gar nicht so der Timmy in dem Spiel, sondern mehr der Johnny, also jemand, der so eine Maschine ans Laufen bringt, die dann halt auch am Ende dafür sorgt, dass ich hoffentlich gewonnen habe. Aber es geht erstmal primär darum, dass man halt einfach so dieses Puzzle aufbaut auf seinem Board, um zu gucken, wie das dann nach vorne geht. Das erste richtig, was heißt richtig gute Deck, aber das erste Deck, Commander Deck, wo ich wirklich mit zufrieden war, war ein Lurrus Deck. Also Lurrus aus der Traumhöhle, der ein Companion ist, aber das lassen wir jetzt mal raus. Und man darf jede Runde einen Permanent aus seinem Graveyard wirken, ein Permanent Spell, der zwei oder weniger Mana Value hatte. Und das habe ich halt als Aristokratendeck gebaut und das hat sehr, sehr gut funktioniert, zumindest für die Verhältnisse damals. Ich habe da noch keine Online-Decklisten gehabt und ich glaube auch noch nicht mal Einzelkarten gekauft. Also das ging auch alles erst sehr viel später los, aber ich hatte noch eine Sammlung von früher, als ich das erste Mal Magic, also ich habe relativ früh angefangen, Magic zu spielen und mir da eine kleine Sammlung aus Commons und Uncommons aufgebaut, vor allen Dingen Goblins. Und die fand ich tatsächlich früher mal richtig, richtig cool. Und aus dieser Sammlung habe ich dann angefangen, mir dieses Loris-Deck zusammen zu basteln und das hat gut funktioniert. Also war eins der ersten Decks, die halt auch tatsächlich mal gewonnen haben gegen andere selbstgebaute Decks. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Aber Schwarz-Weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, die Farbkombination spiele ich eigentlich nie.
Ich auch nicht. Aber die Frage wäre jetzt für uns, welche Farben spielen wir aktuell am liebsten? Und da bin ich mal über die wirklich Decks drüber gegangen, die ich tatsächlich immer wieder mal spielen kann, ohne dass ich mir denke, ach nee, jetzt bitte nicht doch das Deck noch spielen. Und ich fand es ganz spannend bei mir. Ich habe am wenigsten in Schwarz. Ich habe tatsächlich, also, und das geht nicht um das Phoenix-Deck, das habe ich zwar zusammengebaut gelassen, aber das spiele ich sehr selten, eben weil es halt auch meistens den Leuten nicht so gut gefällt. Und ich habe ein Deck, was ein Schwarz ist, und das ist Mono-Schwarz. Und das hat mit Schwarz sehr wenig zu tun. Also zumindest für das, was Schwarz macht. Und das ist mein Mono-Schwarzes Landfall-Deck. Und ich habe das gestern erst gespielt, bei herumkommandiert im Stream. Und ich habe halt ein paar Decks vorbereitet, dachte mir, vielleicht nehme ich davon ein paar mit. Und die wollten das auch unbedingt sehen, weil es halt ein mono-schwarzes Landungsdeck ist halt nichts Typisches. Und es funktioniert einigermaßen. Und es macht auch ein bisschen was. Und es gibt Möglichkeiten, Länder zu rampen in Schwarz oder in farblos an der Stelle. Und ja, das fand ich ganz spannend. Und ansonsten verteilt es sich relativ stark bei mir auf Blau, Rot und Grün tatsächlich. Obwohl ich kein einziges Teemo-Deck habe aktuell. Es sind einfach nur Kombinationen, die aktuell einfach existieren. Ja, aber das sind so die Farben, die ich am ehesten spiele. Null farblose Decks. Also ich habe da dieses Precon, Eldrazi Precon mir geholt, aber irgendwie bin ich ein Typ, der Precons relativ kurz spielt und dann denkt, ich will lieber was Eigenes bauen und ich habe bisher noch keinen besseren Ersatz dafür gefunden. Wie
Na,
sieht es
das
denn bei dir
fühle
da
ich.
aus?
Ich habe, wie in den ersten Decks jetzt zu sehen war, war Rot tatsächlich eine meiner Farben. Und ich habe aktuell kein einziges rotes Deck mehr. Also Rot ist bei mir komplett aus der Rotation rausgeflogen.
Krass.
Ich habe auch jetzt erst ausgemistet und irgendwie sind die ein. Also ich habe sehr, sehr viele Monodecks. Kein rotes Deck tatsächlich. Ansonsten von den Monofarben drei blaue, drei weiße, zwei schwarze. Ein grünes im Moment. Also grün ist auch immer noch so eine Farbe, die ich früher gerne gespielt habe. Aber mittlerweile eigentlich auch ganz, ganz selten. Das einzige Deck, was ich grün, das ist das, ich sage immer, das blauste Gründeck, was man spielen kann. Das ist ein Yeva Nature's Herald Deck. dass allen grünen Kreaturen Flash gibt. Das ist auch fast ausschließlich Kreaturendeck. Und das ist mein monogrünes Control-Deck. Also es ist halt, ich habe das auch ein bisschen beim Augenzwinkern als Challenge für mich gebaut, dass ich mir dachte, was ist ein grünes Deck, was nicht einfach nur das klassische und wir bauen uns langsam auf. Es kommt ein Board bei boah, und wir bauen uns langsam auf und dann kommt ein Board bei boah. Dass ich da einfach so ein bisschen mehr mit dem Board interagieren könnte. Also halt Sachen, die Grün einfach nicht macht. Das wollte ich dann gerne. Und das hat, if I say so myself, ganz gut funktioniert.
Ja, ich meine, das Ding ist halt, bei solchen Decks steckt man halt auch viel Herzblut rein und man sucht dann ein bisschen mehr und diese Decks, die bleiben eher im Kopf und sind halt, also Decks, die sich nicht von selbst bauen. Also, wo man ein bisschen mal recherchieren muss, ein bisschen mal gucken muss, weil EDH-Rec einem jetzt nicht weiterhilft, weil das vielleicht nur die Standardsachen zeigt und nicht die Sachen, die man vielleicht sich vorgestellt hat zu bauen. Und dann würde ich zum letzten Punkt überleiten und zwar, wieso ändern wir eigentlich unsere Farbgebung, beziehungsweise warum Color shiften wir eigentlich? Und ich habe mir da ein bisschen versucht, darüber Gedanken zu machen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass mir Farben oder beziehungsweise Sachen, die Farben in der Regel machen, irgendwann nicht mehr so gut gefallen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich dieses Obnixilis-Deck habe. Und das ist an sich kein typisch schwarzes Deck. Und was in Schwarz halt vor allem gut ist und was halt mich irgendwann abgeschreckt hat, sind diese Edikt-Effekte. Also, dass du sagst, ich lege eine Kreatur, jeder Spieler muss eine Kreatur opfern. Das ist erstens mal in der Hinsicht manchmal nicht gut, weil jemand, der in die Breite geht und einfach genug Möglichkeiten hat, eben zu sagen, okay, ich opfer einfach irgendwas, das ist mir wurscht. Oder er sagt dann, ja, ich habe jetzt nur noch meinen Commander liegen. Und jetzt kostet er 4 Mana mehr und jetzt bin ich komplett aus dem Spiel raus. Und mir ist es dann an der Stelle schon wichtig, dass jeder irgendwie Spaß hat beim Spiel so ein bisschen, weil ich komme jetzt nicht zum Commander-Abend, ich muss jetzt unbedingt gewinnen, sondern es geht auch so ein bisschen um den Trash-Talk, den man zwischendurch macht, ein bisschen die Interaktion mit den Menschen, vielleicht auch mal mit den Menschen einfach ein bisschen reden neben dem Spiel, wie es denen so geht und so. Und ich habe gemerkt, das hat immer sehr, sehr viele, ja, Sachen ausgelöst, die dann in nicht so schöne Situationen geendet haben. Und deswegen ist zum Beispiel schwarz eine Farbe, die bei mir fast komplett verschwunden ist.
Schwarz ist tatsächlich eine der Farben, wo ich auch am größten Probleme hatte, dann monofarbenes Deck draus zu bauen. Also ich habe auch ehrlich gesagt nie wirklich bewusst versucht, schwarz zu bauen, weil schwarze Commander irgendwie das Gefühl für mich immer das Gefühl hatten, dass die zu gefährlich waren. Also halt das, was hatte ich gebaut? Ayara zum Beispiel, die First of Lothrain. Wenn Leute diesen Commander in der Command Zone sehen, dann denken sie sich, okay, dich müssen wir also kaputt hauen, bevor du dein Board aufbauen kannst. Ansonsten sehen wir hier überhaupt kein Land mehr. Dann gibt es halt noch Shiro, heißt das Shiro? Der schwarze Commander, der alle Kreaturen zurückbringt, die während des eigenen Zugs gestorben sind, die Power 1 oder weniger haben. Genau dasselbe. Die fühlen sich alle immer relativ ähnlich an. Und man kann im Prinzip ein schwarzes, monoschwarzes Aristocrats-Deck bauen, wo du den Commander beliebig austauschen kannst. Und die sind alle irgendwie immer gefährlich. Also es ist halt immer so, dass ich mir denke, ein monoschwarzes Deck am Tisch ist schon so eine kleine Red Flag, die da aufleuchtet. Und deshalb ist auch bei mir das monoschwarze Deck ein Deck, was nicht so super typisch ist. Das ist halt The Raven Man. Das ist ein Cycling-Deck. Also das ist spielt mit Discard, aber ich selbst discarde und ich mache mir damit ganz viele Token. Und es geht am Ende darum, die Leute mit Token zu überrennen. Also mit diesen 1-1-Raben, die er macht.
Haben.
Genau. Und schwarz ist halt auch immer noch, aber schwarz spiele ich mittlerweile mehr in anderen Decks. Also schwarz-blau ist mittlerweile große Liebe, habe ich früher gar nicht gespielt. Aber Dimir ist tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, dass du halt irgendwie so gewisse Perioden bei dir ausmachst, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier vor allen Dingen blau gespielt und jetzt spiele ich vor allen Dingen weiß und jetzt spiele ich vor allen Dingen. und das dann halt immer mit irgendwas kombiniert hast. Also das.
Also bei mir ist es eigentlich hauptsächlich immer, ich bin sehr Commander-zentriert. Also ich sehe einen Commander und es rattert im Kopf, ne? Ich überlege, was könnte man darin bauen? Also es ist nicht so, dass ich Farben ausschließe. Es ist nur so, dass ich dann bestimmte Play-Patterns einfach nicht mehr mag. Und das ist dann, was bei Schwarz halt bei mir oft passiert, sehr oft, sind halt eben diese Edict-Geschichten. Und ja, wenn du in Schwarz halt wirklich, ja, wirklich schnell werden willst, dann wird es halt schnell sehr kombolastig, beziehungsweise man hat halt die Möglichkeiten, sehr, sehr starke Zauber zu spielen. Eben Nekropotenz, was wir vorhin schon angesprochen hatten, ist halt eine der stärksten Karten im Spiel. Also das ist halt absurd stark im Commander, weil du kannst wirklich davon ausgehen, dass, also wenn jemand wirklich ein Deck optimiert baut und hat diese Karte und legt diese Karte auf den Tisch, dann kann es halt sein, dass dann das Spiel vorbei ist halt, ne? Weil man sagt, okay, ich ziehe jetzt 30 Karten oder was immer. Also man kann da absurd so viele Karten ziehen, dass man halt auf jeden Fall den Tutor zieht, den man braucht, um die Combo zu spielen oder was auch immer. Und ich hatte noch ein anderes mono-schwarzes Deck, das war ein Vito. Also das, der alte Vito, der einfach, ich glaube, wenn man Leben bekommt, verliert jeder Gegner so viel Leben.
Ein Gegner,
Das ist aber
ein
dann.
Target Player.
Ach, der Tag war ja, stimmt, genau. Aber ich hatte dann auch das Problem, dass ich dann da angefangen habe, ne, mit dieser Exquisite Blood Combo, glaube ich, dass man, also es kommt dann immer aufs Gleiche hinaus. Ich habe dann immer irgendwie das Problem gehabt, dass es Richtung Combos geht oder so ein bisschen. Und habe dann für mich entdeckt, also dass dieses Pattern mir einfach nicht so gut gefällt. Und es gibt auch ein an, also auch Blau spiele ich tatsächlich ja in ein paar Decks, aber halt auch nicht so typisch blau. Also blau verbinde ich oftmals eher so mit Spellslinger, dass man schaut, dass man halt da eben auch Kontroll viel spielt. Ich habe das eine Deck, das ist Brudiklatt. Das ist natürlich an der Stelle nur Kontrolle, weil ich beschützen will. Wie wir schon gesprochen haben, der Commander, wenn der nicht liegt, dann funktioniert das Deck nicht. Das heißt, ich brauche die ganzen Counterspells, ist einfach so. Aber die sind nicht dafür da, um halt, ja, um harte Kontrolle der Gegner zu machen, sondern harte Kontrolle über das, was ich liegen habe. Dann habe ich einen Garnax und Feywild Visitor. Das ist dieses Drachendeck, was ich schon mal vorgestellt habe. Das ist eigentlich auch nicht typisch. Also ich habe da auch an der Stelle was ausprobiert. Ich glaube, das machst du in manchen Decks auch häufiger. Ich spiele fast keinen Ramp, habe dafür 43, 44 Länder drin. Also auf jeden Fall versuche ich da, also der Commander macht ja schon Ramp, aber er ist halt sehr teuer mit 5 Mana, das ist dann der Nachteil. Ist aber auch nicht typisch für Blau eigentlich. Ich habe ein bisschen Counterspells drin, nicht viel. Und das dritte Deck, was ich habe, was auch noch blau hat, ist Hackball. Das ist ein Typle-Deck auch wieder. Das hat auch nicht so eine typische Blaufarbe drin. Also es ist immer irgendwo wahrscheinlich ein bisschen kreaturlastiger bei mir. Und dieses Teferi-Deck, was ich mal hatte, das war so der völlige Abschuss. Also da habe ich dann gesagt, okay, also dieses reine Control-Zeug, das macht mir jetzt auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Und das ist halt ein Spielstil, den man halt rausfindet mit der Zeit. Das kann man nicht gleich sagen. Also ich finde auch, selbst wenn man ein Deck fünfmal gespielt hat, heißt es noch nicht, dass man weiß, ob man die Farbe generell eher nicht so spielen möchte, wie die Farbe es eigentlich vorgibt, oder halt eben die Farbe einfach generell nicht mag. Weil es kann trotzdem ja sein, dass man den Spielstil einfach mag halt. Das ist halt dann der Unterschied.
Ja, und vor allen Dingen kann man viele Sachen ja auch in viele Farben packen. Also das ist, ich habe das bei mir gemerkt beim Durchschauen. Wenn mir eine Sache gut gefallen hat, dann habe ich die versucht in andere Farben dann auch zu, beziehungsweise weiß ich nicht, ob das so rum war oder ob ich dann einfach gesagt habe, bei mir ist es ein bisschen so ohne unbewusst, dass ich eine Sache, die gut funktioniert hat, in einer Farbe. Wenn ich dann einen Commander sehe, der in ungefähr dieselbe Richtung geht, dann sage ich gleich, oh, das klingt aber wie ein sehr interessanter Commander. Mein Lieblingsbeispiel war dafür mein weißes Aristocrats-Deck mit Teshar, dem Ancestor des Apostel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall geht es im Teshar-Deck darum, dass man günstige Artefakte spielt und günstige Kreaturen und darüber Loops erzeugt. Der Commander holt halt immer eine Kreatur mit Mana Value 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück, wenn man einen Artefakt oder einen historischen Spell castet. Da gehören Artefakte halt dazu. Und man kann da relativ schön so Sackloops erstellen und seine Gegnerinnen dann am Ende mit sowas wie einer Bla hier Grinding Station oder dem.
Kombos
Ja, also es ist ein Combo-Deck, auf jeden Fall.
man
Kurz
sich.
danach habe ich Jadora the Grave Gardener gesehen, die aus Strixhaven ist ein monogrüner Commander Und immer wenn eine eigene Kreatur, nicht Token-Kreatur stirbt, wird sie zu einem Forest. Und das ist halt im Prinzip dasselbe Deck in Grün gewesen, in vielerlei Hinsicht. Also es ist halt wirklich auch, es geht darum, irgendwie eine Loop zu kriegen, die war sogar noch einfacher als bei Tishar und damit seine Gegner dann wegzubrennen, letzten Endes. Und so zieht sich das immer bei mir durch, weil ich dann einen Commander finde, der eine interessante Mechanik hat und dann irgendwie, ohne da bewusst drüber nachzudenken, baue ich dann ein Deck und wenn ich es dann spiele, denke ich, ah, okay, deshalb mochtest du den, weil halt im Prinzip genau derselbe Commander ist, nur halt ein bisschen in einer anderen Farbe. Ich hatte früher
Bloß
eine,
in Grün.
ja genau, ich hatte früher eine ganz schlimme Tendenz, immer Storm-Decks zu bauen. Also, dass ich dann, das war vor allen Dingen in der Pandemie, als ich noch nicht so viel gespielt habe, bis ich die dann alle irgendwann mal gespielt habe und gemerkt habe, okay, die fühlen sich erstens alle gleich an und zweitens finden Leute das auch nur bedingt witzig, gegen Storm-Decks zu spielen.
Das stimmt. Vor allem, und das hatte Tobi immer gesagt, wenn man dann anfängt, seinen Stormcount aufzubauen und dann irgendwie merkt beim 16., oh, ich kann doch nicht beenden.
Ja.
Passt hören.
Das lieben
Das ist
alle.
halt dann, das lieben alle. Eure Freunde hassen diesen Trick. Genau.
Ist tatsächlich so. Oh Mann.
Ja. Ja, spannend. Also auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Auch vor allem mal so durchgehend so die Historie anfangen, wie wir angefangen haben und wie wir uns jetzt entwickelt haben. Jetzt wird uns interessieren, habt ihr bei euch
Warte, warte,
eigentlich
warte, noch
schon?
einen ganz
Ach so,
kurz.
eine kurze, okay.
Und zwar haben wir jetzt gesagt, wo wir hergekommen sind, aber hast du schon gesagt, was jetzt die Farben sind, die du am ehesten spielst? Also,
Ach
was
so.
sind die Decks, die. Ja, das ist ja das eigentlich Interessante jetzt, Jakob. Was
Ja.
sind deine Farben?
Also laut meiner Statistik rot, also wie ich es vorhin meine, blau, rot und grün, aber ich habe kein Temur-Deck, das ist aufgeteilt. Also ich würde tatsächlich behaupten, dass Naya aktuell die Farbkombination ist, die ich am häufigsten gebaut habe in letzter Zeit. Also rot, weiß, rot und grün. Also Rocco zum Beispiel, das ist den Commander, den ich relativ häufig spiele, der halt sehr, sehr. Ja, der ist eben die Farbkombination und da hat man eben den Vorteil, dass das Spiel halt deutlich flüssiger läuft. Also das ist halt einfach, wenn man gerne sieht, was die Gegner so spielen können, dann missen die weniger Landdrops und weil jeder zieht halt eine Karte. Das ist auch in der Regel ein Commander, der sehr lange liegen bleibt, weil der macht an sich nicht viel. Die anderen Sachen, die draußen liegen, machen halt vor allem viel.
Du kriegst vor allem in die Food Token, oder nicht?
Genau, ja, ich sag mal so, die Food Token sind für mich eher ein Outlet in dem Deck. Ich sollte häufiger, und das habe ich jetzt in den letzten Spielen gemerkt, auch mein Mana offen lassen, um sie zu opfern, um Leben zu machen. Das könnte auch helfen, um vielleicht länger im Spiel zu bleiben. Aber das ist so ein Deck. Ich hatte den Aragorn gebaut, den Hornburg Hero, den wir im Stream hatten.
Genau.
Da konntest du, glaube ich, nicht. Aber auf jeden Fall, den habe ich gebaut. Den habe ich jetzt zweimal gespielt, glaube ich. Da warst du auch dabei.
Ja,
Ich weiß nicht mehr
das
genau.
war der gegen
Und
Danny Pink, haben wir den in der zweiten
genau.
Runde noch gespielt.
Genau, ja, das kann ich mal verlinken jetzt in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Und den fand ich eigentlich ganz witzig, aber das Problem ist, ich habe den auch schon wieder abgeschrieben eigentlich. Also ich habe den vor allem deswegen gebaut, weil ich habe ja diese Szene-Bundle aufgemacht für eine Karte, die ich für ein anderes Deck wollte. Und dann hatten wir überlegt, wir machen Universes Beyond. Ich wollte nicht wieder irgendein Deck spielen, also das Precon hatte ich aufgelöst, glaube ich, dieses Elfendeck. Und dann habe ich mir gedacht, ich baue mir jetzt den einfach. Ich habe den jetzt aus dem Bundle und ich baue den jetzt einfach. Und er funktioniert auch ganz gut, aber es ist halt sehr Combat-lastig und es funktioniert nur mit Combat und es gibt sonst nicht viel anderes. Und irgendwie habe ich schon so viele Decks davon gehabt. Und Rocco ist halt komplett anders. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt immer wieder mal einen Naya-Commander. Es kommt ein neuer Naya-Commander, der könnte als Wolf und Elf-Typel interessant sein aus dem Murders in Carle of Manor. Schaut auch wieder ganz spannend aus. Also es ist wahrscheinlich, naja, so in die Richtung, auch wenn die Statistik was anderes sagt.
Bei mir, glaube ich, ist die Statistik schon. Also meine Statistik sagt auch, dass ich grün, blau und weiß am häufigsten spiele. Aber ich schwank tatsächlich auch vor allen Dingen zwischen Dimir, das habe ich jetzt ja schon gesagt, und Azorius. Also Dimir schwarz-blau oder weiß-blau. Weiß-blau sind tatsächlich die meisten Decks und da habe ich hohe Fluktuationen, wo ich dann halt auch mal einen Commander baue, den ich witzig finde und den auch relativ schnell wieder auseinanderbaue. Aber das Deck, was im Moment am längsten besteht, ich baue Decks relativ schnell wieder auseinander, ist mein Quain-Deck. Und es ist witzigerweise auch so ein Deck wie dein Rocco-Deck, weil es halt auch alle Gegner in Karten ziehen lässt. Und es ist ein ganz wildes Control-Deck eigentlich. Also ich kündige das auch nicht als Group-Hug an, sondern ich persönlich bin der Meinung, Group-Hug ist eine Lüge. Es gibt keine Group-Hug-Decks, es gibt halt nur nette Control-Decks. Und so kündige ich das dann auch an. Spiele ich im Moment weniger, weil das ein relativ hohes Power-Level tatsächlich hat und weil es die Spiele lang macht, dadurch, dass zusätzlich zu den Karten, die alle ziehen, auch alle immer noch Leben dazu bekommen. Und ja. Aber Azorius, sehr unterschätzte Farbkombination ist, glaube ich, EDH Rec gibt ja jedes Jahr so eine Statistik raus, welche Farbkombinationen am häufigsten gespielt werden. Und Azorius und Boros sind eigentlich immer auf den letzten Plätzen. Kann ich nicht unterschreiben, Leute. Spielt mehr Azorius.
Vielleicht sollte ich mir wieder eins bauen. Ich habe da noch ein Flicker-Deck, was ich auch schon nicht mehr gespielt habe, weil es
Oh
einfach
Gott, Flickerdecks.
von Wizard wird. Das ist das Beste, was man wahrscheinlich mit Azorius machen kann. Also von Power Level her vielleicht, keine Ahnung. Ja. Genau. Also, dann kommen wir jetzt aber zur Abschlussfrage. Und zwar, habt ihr bei euch Color Shifts über die Zeit beobachten können? Also habt ihr schon mal bemerkt, ihr spielt eine Farbe nicht mehr so gerne oder baut nicht mehr so viele Decks in einer bestimmten Farbe? Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, vielleicht wird es euch jetzt bewusst. Wenn ja, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall mal sehr interessieren. Außerdem, wenn euch der Podcast gefällt und auch der YouTube-Kanal, auch für die Leute, die jetzt auf Spotify zuhören, lasst gerne ein Abo da. Es wird auf jeden Fall den Kanal unterstützen, mich unterstützen. Also wenn ihr da Lust habt, auf Abonnieren klicken, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, jetzt kommen wir noch in die Endphase und würden noch ein bisschen über Kommentare schnacken. Und zwar zur 62. Malanzugsfolge Magic Jahresrückblick schreibt Marcel Lazarz über Spotify. Ja, sehr gefreut. Da ging es um das Lieblingsset oder Lieblingskarte des Jahres 2023, Phyrexia All Will Be One, wegen meinem Lieblingskünstler Dominik Meyer und seinen neuen Oil-Slick Designs. Ja, also die Oil-Slick Designs fand ich eigentlich auch sehr cool, bis auf die Basics, also die Standardländer, weil die nämlich echt schwer sind zu unterscheiden. Also die sind sehr dunkel und es gibt so einen sehr dunklen Schimmer von dem Farbsymbol und ich wurde dann immer gefragt, was ist das jetzt, ein Sumpf? Ist das jetzt ein Wald? Ist das jetzt irgendwas? Ja, aber Dominik Meyer war ja schon Gast hier auch gewesen im Malanzug-Podcast. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Findest du die Oil-Slicks cool? Gefallen die dir?
Ich mag die Oil-Slicks tatsächlich sehr gerne, aber dadurch, dass ich auch viele Monocolor-Decks spiele, ist das mit den Ländern auch nicht so ein Riesenproblem. Also es wird ja erst nervig, wenn die alle nebeneinander liegen. Deshalb.
Ja, ich hatte die Erfahrung schon mit den Innistrad Full Art Ländern gemacht, dass die Gegner jetzt nicht erkannt haben, vor allem auf dem Pre-Release oder so, ist es jetzt das Land oder das Land.
Das war
Also
auch
das ist auf jeden Fall.
bei den Herr der Ringe-Ländern. Die waren auch wunderschön, eine super tolle
Ja.
Idee, aber die auseinanderhalten kann man die nicht, wenn die alle auf dem Haufen liegen.
Ja, das ist dann das Problem. Das fand ich auch. Ja. Dann zur 64. Malanzugsfolge. Die 10 besten Reprints aus Ravnica Remastered schreibt über, ja, auch über Spotify, Patrick on PC. Ich habe es leider gekauft, bevor ich deinen Podcast gehört habe. Die Enttäuschung war sehr groß. Keine Karten, die im Commander spielbar sind und bis auf ein Schockland keinerlei Wert gezogen. Ja, das ist so ein bisschen, es zieht sich ein bisschen durch. Ich hatte in der Folge darüber gesprochen, dass der Reprint-Wert nicht dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Ja, ich habe jetzt ein Opening von Patrick gesehen. Er hat ein Draft-Display aufgemacht und da waren 110, 115 Euro oder 120, so mit Drehwand drin. Die Displays kosten 170. Also, ja, ich würde sagen, wenn ihr spielen wollt damit, spielt damit. Dann ist der Einsatz ja auch deutlich geringer, aber eine Draft-Booster-Box zum Rippen. Oh, was sagen wir dazu?
Ja, das klassische Buy Singles, ne? Also.
Genau. Ich habe es nämlich mal ausgerechnet. Also wenn du die alle Shocklands haben willst, plus nochmal ein paar andere coole Sachen aus dem Set, ich habe zusammengerechnet, glaube 110 Euro zahlt man für alle Shockländer einzeln, also alle 10. Und dann kannst du noch einen Cyclonic Rift draufpacken für 30 die du alle spielen wirst wahrscheinlich und ein Cyclonic Rift, was du wahrscheinlich hoffen oder hoffentlich nie resolven wirst. Nee, aber das macht einfach mehr Sinn, die Einzelkarten zu kaufen, vor allem jetzt bei dem Set. Dann hat noch Marcel Lazares auch über Spotify geschrieben, eher nicht. Vielleicht hole ich Einzelkarten für Commander-Decks und das ist, was wir beide empfehlen würden. Auf jeden Fall
guter Mann.
Eher die Einzel. Genau, guter Mann. Und dann über YouTube gab es richtig viele Kommentare. Erstmal vielen lieben Dank für die Interaktion und mich sehr gefreut. Jetzt wird es ein bisschen in den Rahmen sprengen, über alle drüber zu gehen. Deswegen habe ich mir drei rausgesucht. Völlig willkürlich, keinerlei Wertung oder darüber. Das heißt, kommentiert einfach, freut mich auf jeden Fall sehr. Und zwar schreibt Balderan 8677 über YouTube. Hey, vielen Dank für die Einschätzung. Als Wiedereinsteiger nach über 20 Jahren ist so eine detaillierte Einordnung extrem wertvoll für mich. Ich mag es, Packs aufzumachen und dachte, dass es eine ganz gute Box wäre, bei der man die ein oder andere gute Karte rausziehen kann. Hatte beim Durchgehen der Karten aber auch so ein Gefühl, dass man ganz schön daneben langen kann, wenn man Pech hat. Im LGS liegt man vermutlich im Bereich um die 200 Euro für das Display. Das hat sich auch für mich schon nach zu viel angehört. Ich glaube, hast du vom Prof die Einordnung davon gesehen auf YouTube?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Der hat nämlich das Gleiche gesagt. Er fand es auch zu teuer. Und hat irgendwie gesagt, ab 180 Dollar, glaube ich, hat er gesagt, do not buy. Also, das würde im Prinzip auch jetzt für den Preis, würde ich sagen, der jetzt aktuell erhältlich ist, auch, würde ich auch sagen. Ja, es ist einfach, ich weiß gar nicht genau, man kann eigentlich alles so zusammenfassen, auch die nächsten Kommentare, deswegen würde ich sagen, lassen wir es dabei. Das Set ist einfach ein bisschen zu teuer und wahrscheinlich wäre alles gut gewesen, hätte man das für 120 Euro angeboten oder so.
Dafür war es ja auch tatsächlich designed. Und das hier aus Commander Masters, was ja auch ein komplettes Reprint-Set, das viel zu teuer war, nichts gelernt haben, ist auch ein bisschen schade, aber vielleicht dieses Jahr. Also nächstes Jahr dann, wenn das große Reprint-Set kommt.
Genau. Einen Punkt muss man vielleicht bis jetzt auch an der Stelle lassen. Die Sets werden über Jahre hinweg entwickelt und wahrscheinlich dann auch dann dementsprechend geplant mit Preis und Co. Wahrscheinlich über 2-3 Jahre hinweg, ich weiß gar nicht genau. Und das war jetzt ein sehr nahes Release mit einem Jahr zwischendrin, also ein Dreivierteljahr. Von daher gebe ich den Benefit of the Doubt und vielleicht wird es dann mit dem nächsten.
Aber den Preis hätte man trotzdem anpassen können. Das Set war fertig, aber du hättest ja trotzdem sagen können, na gut, wissen wir, wir kennen den Reprint. Aber das hätte er, dann hätten sie sagen müssen, dass es ein Secondary Market gibt und dann wären sie ja wieder in.
Das geht nicht.
Nee, das geht leider gar nicht.
Ja, das geht leider gar nicht. Naja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Schreibt auf jeden Fall wieder rein. Ich, wenn es die nächste Folge nicht ganz so lange geht, dann werde ich wieder auf ein paar mehr eingehen können. Aber Ove, du bist da, du bist der Gast. Letzte Wort gilt nochmal dir, beziehungsweise das vorletzte. Wo kann man dich denn finden und dein Content, damit die Leute wissen, wo du zu finden bist?
Ja, mein Blog ist wieder online, yay. Meine Frau hat es gefixt gekriegt. Er war zwischendurch offline, jetzt ist er wieder da. IDH-Schlaf, wenn ihr noch mehr Sachen über mich lesen wollt, idhschlaf.de ist mein Blog. Oder wenn ihr mich weiter hören wollt, bin ich Co-Host bei Shinies Command und mache da mit Patrick ab und zu auch ein paar Folgen. Auch nicht so regelmäßig, wir sind beide Väter, ich noch relativ frisch und dementsprechend ist das bei mir alles spärlich. Und dementsprechend bin ich umso dankbarer, dass ich dann auch mal hier mit sein darf, dass ich dann einfach noch ein bisschen mehr unter die Leute komme. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, und dann bleibt noch nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Commander-Spielen.